Magisch. Der Filmkomponist John Williams hat sie geschrieben. Nick Rain und das Classic Radio Pops Orchester haben sie gespielt. Hedwigs Thema aus Harry Potter und der Stein der Weisen. Noch lange nicht ad acta Latein heißt es heute bei uns. Und für Harry Potter Fans gilt das allemal. Auf Hogwarts werden Zaubersprüche in schönstem Latein geschmettert. Insgesamt gibt es grosso modo im Harry Potter-Universum über 150 lateinische oder lateinoide Begriffe. Mit Expecto Patronum rufen Harry und seine Freunde ihre tierischen Beschützer herbei. Und Accio steht für Ich rufe herbei. Ergo sage ich, hic et nunc, hier und jetzt, Accio Professorum Marcus Janka.
Salve.
Salve. Als Professor für griechische und lateinische Philologie lassen Sie sich von Harry Potter Magie natürlich nicht blenden. Wie ist das? Sind diese Sprüche tatsächlich in Latein oder ist das reines, pures Pseudolatein?
Das ist eine Mischung daraus. Hokus pokus, der Zauberspruch schlechthin, ist ja auch eine Verballhornung von hoc est corpus, das in der heiligen Messe die Wandlung begleitet. Und auf dieser Ebene liegen die Vereinnahmungen des echten Lateinischen zu einer magischen Formelsprache, die Rowling im Harry Potter eingebracht hat.
Und was halten Sie von Rictus Sempra? Das ist der Kitzelfluch. Das magisch gekitzelte Opfer muss unaufhörlich lachen. Macht diese Wortschöpfung Sinn?
Ja, Rictus ist die Öffnung des Mundes. Also das ist sehr, sehr sinnvoll. Und dieses Sempra, Verballhorn, Semper. Also die Mischung aus etwas Echtem und aus etwas Verballhorntem ist für diesen britischen Humor, der die Reihe kennzeichnet, typisch.
Jetzt ist es so, dass, deswegen sprechen wir auch, dass Harry Potter zum Lateinlernen eingesetzt wird. Wie passiert das?
Das passiert, weil man die moderne Kinder- und Jugendliteratur und gerade solche Erfolgsreihen, die die Lateinlernenden kennen, als Vehikel, wieder ein schönes lateinisches Wort, oder als Motoren für die Motivation. Da sehen Sie ja schon, wie viel Latein auch in unserer Sprache ist, für die Motivation zum Lateinlernen benutzen möchte. Weil man festgestellt hat, gerade in der Fachdidaktik unserer Disziplinen Latein und auch Altgriechisch, dass wenn man immer nur auf Xenophon und Cäsar und Kriegszüge und Feldzüge und Abschlachten von Gegnern Bezug nimmt, man die Kinder und Jugendlichen nicht mehr abholen kann. Und weil im Harry Potter so viel echtes, unechtes, verwertetes, verballhorntes Latein steckt, versucht man die Zuneigung, die sie zu diesem Text haben, nutzbar zu machen, auch für das Lateinlernen. Denn es bleibt ja auch nicht nur bei diesen sprachlichen Anleihen stehen, sondern es gibt ja auch sehr, sehr viele Bezugnahmen auf die antike Kultur und vor allem auch auf die Mythologie, die Fabelwesen, die Rowling einbringt. Und da ist Harry Potter natürlich auch eine Fundgrube, um den Schülern Bekanntes in den antiken Kontext zurückverfolgen zu lassen.
Ja, J.K. Rowling hat ja auch Altertumswissenschaften studiert. Das heißt, da ist also ein doppelter Fundus in diesen Büchern zu finden.
Ja, das ist auch schon mit die Anregung, überhaupt eine solche magische Welt zu entwickeln, auf ihre Beschäftigung mit lateinischer und griechischer Literatur zurückzuführen, wie sie in mehreren Interviews gesagt hat. Und das ist kein Einzelfall. Interessanterweise, sehr viele Autorinnen und Autoren von Kinder- und Jugendliteratur, sogenannter, wie wir Wissenschaftler sagen, Mythopoesie, das heißt fantastischer Geschichten, die sich auf antike Mythen stützen, sind studierte Altertumswissenschaftler.
Das heißt, das ist so eine Art Trend, dass die Mythologie und lateinische Wortschöpfungen wieder vermehrt in der Jugendliteratur auftauchen?
Durchaus. Also die Mythologie auf breiter Front, das hat man in neueren Studien auch schon wissenschaftlich abgesichert, in einer Arbeit, die 100 solcher Werke untersucht hat, die seit der Jahrtausendwende entstanden sind. Da kann man also auch tatsächlich einen Boom nachweisen. Harry Potter ist hier die Initialzündung und Percy Jackson ist dann das Sequel in all seinen Reihen und Verästelungen. Das ist also tatsächlich eine Jugendbuchreihe von Rick Riordan, die in Amerika der Gegenwart angesiedelt ist, gewissermaßen ein Harry Potter, der ganz mit der antiken Mythologie verquickt ist. Weil dieser Percy stellt sich vom schwer erziehbaren und an Entwicklungsstörungen leidenden Kind als Halbgott heraus und wird vom Außenseiter dann zum Zentrum einer Kameradentruppe, die kleiner macht man es nicht, geradezu die Welt rettet. Und das ist mittlerweile eine Serie von mehreren Romanen geworden, die auch schon wieder Folgereihen hervorgebracht hat und in den USA und dann später rund um die Welt extrem erfolgreich geworden ist.
Und gibt es dann auch Lehrmaterial, Lehrbücher, irgendwelche didaktischen Blätter, die diese Vorlagen dann auch direkt nutzen? Oder ist das frei den Lehrern überlassen, die dann Harry Potter-Fans sind?
Das ist in der Entwicklung. Es ist so ein Forschungszweig, der sich in den letzten Jahren erst entwickelt hat. Und mein Projektpartner und Freund Michael Stiersdorfer, der auch über diese Dinge promoviert hat, hat tatsächlich Unterrichtshandreichungen für Harry Potter herausgegeben. Also so etwas gibt es mittlerweile. Und es gibt Fortbildungen bei Philologenkongressen, wo es verschiedene Aspekte des lebendigen Lateins zu berücksichtigen gilt, sind entsprechende Workshops immer besonders beliebt. Das heißt, man bemüht sich von verschiedenen Seiten in didaktischen Zeitschriften und in entsprechender Materialpublikation, diese neuen Anregungen auch in die Breite zu bringen. Und es besteht daran großes Interesse. Das ist ja sehr ermutigend. Es ist gar nicht selbstverständlich, dass alle Lateinlehrenden sich dafür auch wirklich begeistern können.
Ja, wie bewertet oder wie findet denn die Altphilologie diese populären Entwicklungen? Ist das sozusagen die Not, die man zur Tugend macht?
Das glaube ich nicht. Also ich hoffe es zumindest nicht. Es gibt sicherlich Kolleginnen und Kollegen, die dem reserviert gegenüberstehen und bei antiken Rezeptionen, bei der Hochkultur und manchmal sogar im 19. Jahrhundert stehen bleiben. Aber unser Lehrstuhl vertritt eine Forschungsauffassung, die die antiken Rezeptionen tatsächlich bis in die Gegenwart und in die unterschiedlichsten Medien verfolgt und das aus tiefster Überzeugung, weil hier ein Weiterleben da ist, das Recht betrachtet uns auch die Originaltexte und die Grundlagen viel besser verstehen lässt. Das heißt, da gibt es in der universitären Welt einige Forschungsschwerpunkte, zum Glück mittlerweile auch international, was ich ganz toll finde und selber auch erst in den letzten 10 Jahren entdecken durfte. Und da arbeiten wir tatsächlich mit Herzblut an dieser Erforschung der Antike bis in die Gegenwart hinein, mit allen Veränderungen und Verästelungen, die sich da ergibt. Das ist ja selber eine kleine Kultur- und Mediengeschichte, die man damit erlebt.
Latein gilt aber grundsätzlich als Ausdruck natürlich von bürgerlicher Bildung, hat auch manchmal was Angeberisches gerne vorgeführt und belächelt zum Beispiel im Münster-Tatort, wenn Professor Börne sich mit lateinischen Sinnsprüchen à la quod erat demonstrandum wichtig tut. Das ist schon auch so, ne? Latein hat gerne auch was Angeberisches.
Es kann dazu gebraucht oder ich werde missbraucht werden, um zu zeigen, ich kann eine Art geheime Sprache, die andere nicht können. Also ich würde eher umgekehrt sagen, Latein können sollte dazu motivieren, auch anderen den Schlüssel mitzugeben zur Kultur der Antike und sie dafür begeistern.
O tempora, o mores. Ich habe das in der Schule mit unserem Banknachbarn immer verballhornt zu O Geschwindigkeit, o Tod. Es heißt aber O Zeiten, o Sitten. Latein scheint unverwüstlich. Wie ist, würden Sie sagen, der Status quo?
Der Status quo ist ermutigend, aber eben nicht so, dass wir uns auf den Lorbeeren ausruhen könnten. Um die Jahrtausendwende im Zusammenhang mit der PISA-Studie, ganz interessant, die ja in Deutschland viel Aufsehen erregt hat, kam eine Rückbesinnung auf traditionelle Bildungswerte, die tatsächlich zurückführen auf das Humboldtsche Gymnasium des 19. Jahrhunderts, das wir ja in allen Modernisierungen heute immer noch als Grundlage der gymnasialen Bildung in Deutschland haben. Und zwar egal, ob die Schülerinnen und Schüler Latein lernen oder nicht. Die sprachliche Bildung ist nicht umsonst hier sehr hoch veranschlagt. Und diese Rückbesinnung führte dazu, dass die Lateinschülerzahlen stark angestiegen sind in der ersten Dekade. Das ist jetzt wieder etwas rückläufig in den letzten Jahren, sodass manche Fachvertreterinnen und Fachvertreter besorgt sind. Aber gleichzeitig hält sich Latein insbesondere als zweite gymnasiale Fremdsprache im gesamten deutschen Sprachraum ausgesprochen gut. Und das können wir tatsächlich auch im internationalen Vergleich, wo es sehr viel weniger Latein an den Schulen gibt, ablesen.
Tibi, gratiam ago. Ich bedanke mich.
Wunderbar. Libentissimi.
Markus Janka, Professor für griechische und lateinische Philologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München in unserer Latein-Matinee in SWR 2. Carpe diem.
Gratias ago.